Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Made in Germany. Ist das eine Auszeichnung oder ein Diss? Ich würde behaupten, das hängt von der Perspektive ab, ne? In Mosambik jedenfalls. Da geht's eher Richtung Diss. Made in Germany. Da sagt man über gut 15.000 Mosambikanerinnen und Mosambikaner, die ab 1979 nach Deutschland gekommen waren, um hier zu arbeiten. Die wohlgemerkt in die DDR kamen. Und zwar als sogenannte Vertragsarbeiter. Der Großteil ging nach der Wende wieder zurück und war dann eben quasi Made in Germany. Und Made in Germany wurde dann sprachlich verwurstet zu Mad Germanes. Portugiesisch und doppeldeutig heißt dann so viel wie die verrückten Deutschen. Und um diese Mad Germanes geht's heute in eine Stunde History, denn vorsichtig formuliert sind da immer noch sehr viele Fragen offen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Zuerst müssen wir aber den Tourkalender auspacken, Matthias.
Aber hallo.
Nicht, dass nachher irgendwer motzt, wir hätten nicht Bescheid gesagt. Ne? Du fängst mal bitte an und zwar mit Leipzig.
Sehr gerne. 20. September, vormerken, sind wir im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Und zwar mit dem Westfälischen Frieden von 1648. Wir überlegen uns, was der wohl bedeutet hat, was er beendet hat, nämlich den 30-jährigen Krieg. Und das Ganze kann man sich angucken, dabei sein, uns begrüßen. Also ihr könnt dabei sein am 20.09. im Zeitgeschichtlichen Forum, anmelden unter deutschlandfunknova.de.
Das ist so der 20. September in Leipzig und dann 13. Oktober, nur ein paar Wochen später, machen wir weiter in Nürnberg. Beim Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks. BR Podcast Festival in Nürnberg, 13.10. Und da könnt ihr auf der Stelle Tickets kaufen, wenn ihr mögt. Ganz einfach unter podcastfestival.de. Da werdet ihr dann zum Programm des Bayerischen Rundfunks weitergeleitet und könnt die Tickets kaufen für eine Stunde History. So, Matthias, jetzt müssen wir erstmal diesen historischen Begriff Vertragsarbeiter anpacken. Das meint ja eine ganz bestimmte Zeit und einen ganz bestimmten Hintergrund. Vertragsarbeiter, wer waren die in der DDR?
Naja, das waren Menschen, die wurden regelrecht angeworben durch die DDR-Regierung in den sogenannten Bruderstaaten, und zwar seit 1965. Es gab Abkommen mit Polen, mit Ungarn, Mosambik und Vietnam zwischen 1965 und 1980. Zudem gab es sogenannte sozialistische Bruderhilfe mit Angola, China, Kuba, Nicaragua und dem Jemen. Also alles Staaten des Ostblocks oder Staaten, die unter der sowjetischen Einflusssphäre standen, mit Einschränkung Chinas. Die sind ja, wie man weiß, einen eigenen sozialistischen Weg gegangen.
Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, eine Stunde History. So, und jetzt wurden von der DDR praktisch fertige Arbeitskräfte angeworben.
Naja, also es gab natürlich vor allem aus Polen und Ungarn, aber auch vor allem in den Anfangsjahren fertig ausgebildete Vertragsarbeiter. Die mussten nur noch umgeschult oder weitergebildet werden, weil es natürlich in der DDR andere Maschinen gab. Natürlich wurde auch eine andere Sprache gesprochen. Und die wurden eingesetzt vor allem in Betrieben, wo Arbeitskräfte mit besonderen Spezialkenntnissen fehlten. Aber es gab auch Plätze mit einfachen Tätigkeiten, in denen sie eingesetzt werden konnten.
Warum fehlten denn der DDR eigentlich Arbeitskräfte? Also warum musste angeworben werden?
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. 1949 wurde die DDR gegründet, 1961 wurde die Mauer gebaut und dazwischen verließen 4 Millionen Bürgerinnen und Bürger das Land. Sie siedelten in die Bundesrepublik über. Meistens waren das sehr gut ausgebildete Fachkräfte mit ihren Familien, vor allem auch mit ihren Kindern. Und die Fluchtwelle war der Grund für den Mauerbau, weil es nämlich überall an Arbeitskräften fehlte. Deshalb gibt es 1966 die ersten Vertragsarbeiter, 3.500 an der Zahl. 1989 beim Fall der Mauer waren es 93.000.
Wir wissen ja sehr gut, Matthias, wenn Menschen kommen, ne, Zuwanderung, sprechen wir heute noch viel drüber, geht es auch immer um den rechtlichen Status dieser Menschen, die da kommen. Also wie lange dürfen sie bleiben, unter welchen Bedingungen eigentlich, wann müssen sie wieder gehen? Wie war das bei den Vertragsarbeitern geregelt?
Das war alles sehr genau geregelt. Die Aufenthaltsdauer war von vornherein klar. Das war meistens 6 Jahre. Danach mussten sie in ihre Heimatländer zurückkehren. Es gab keinen Familiennachzug. Gewohnt wurde in Wohnheimen oder Internaten, manchmal auf dem Betriebsgelände. Sie wurden ausgebildet oder auch höher qualifiziert. Und nach ihrer Rückkehr sollten sie entsprechend gute Jobs in ihrer Heimat bekommen. Ansonsten waren die Vertragsarbeiter den DDR-Bürgerinnen und Bürgern gleichgestellt. Sie hatten also gleiche weitgehende Rechte, aber die Aufenthaltsgenehmigung konnte eingeschränkt oder entzogen werden und das auch noch ohne Begründung.
Das Programm lief ja über einen ziemlich langen Zeitraum, nämlich tatsächlich auch bis zum Schluss, also bis zum Ende der DDR. Also aus Perspektive der Verantwortlichen wird es wahrscheinlich ein Erfolg gewesen sein, sonst hätte man es ja irgendwann mal beendet.
Aber unbedingt. Also wenn man nur die Zahlen sieht, alleine aus Polen kamen jedes Jahr fast 30.000 Arbeitskräfte, vor allem zur Sanierung von Altbauten. Aber es hatte eben auch zwei Seiten. In der DDR wurden leere Arbeitsstellen besetzt. Und in den Herkunftsländern wurde der Überschuss an Arbeitskräften abgebaut. Im Übrigen gab es auch sehr regen Kontakt zur DDR-Bevölkerung, einschließlich Eheschließungen und vielen Kindern.
Mit Polen ging das Anwerben von Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern also los, 1965. Dann kam Ungarn dazu, 1967, also zwei Jahre später. Und dann schon als drittes praktisch Partnerland, wenn auch deutlich später, kam Mosambik dazu, 1979. Und wie das damals war, als die ersten Mosambikaner nach Deutschland kamen, das erzählt uns jetzt Christine Werner.
Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Volksrepublik Mosambik über die zeitweilige Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik.
Erich Honecker, Staatsratsvorsitzender der DDR, besucht im Februar 1979 Mosambik. In der Hauptstadt Maputo trifft er den mosambikanischen Staatspräsidenten Samora Machel. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sieht man beide an einem großen Tisch. Im Hintergrund die Staatsflaggen und Palmwedel. Sie unterzeichnen das Abkommen über die Vertragsarbeiter. Ein halbes Jahr später steigen auf dem DDR-Flughafen Berlin-Schönefeld 46 junge Männer und 4 Frauen aus einem Flugzeug. Sie sollen in der DDR etwas lernen können und gutes Geld verdienen. Wie alle anderen, die noch kommen werden.
Wir sind hierher gekommen mit Hoffnung, dass wir studieren konnten oder eine Ausbildung absolvieren konnten. Und im Nachhinein erfahren wir, dass man uns betrogen hat.
Sie sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. In einem Video sieht man die erste Gruppe in einen Bus steigen. Alle im gleichen Anzug oder Kostüm. Alle einen Koffer in der Hand. Die jungen Mosambikaner werden von Berlin nach Dresden gebracht und dann zu ihrer Arbeitsstelle, der Kohlemine Lauchhammer. Andere sitzen an den Nähmaschinen in Textilbetrieben, schuften in der Landwirtschaft, in Schlachthöfen oder Fleischkombinaten.
Ja, das war knallharte Arbeit und hatten wir keine Ausbildung vorher. Viele von uns, die haben viele Probleme heutzutage mit der Gesundheit.
Laut Vertrag sollen die jungen Männer und Frauen ausgebildet werden, sollen sich weiterbilden können. Tatsächlich arbeiten sie dort, wo der DDR Arbeitskräfte fehlen. Und das für wenig Geld.
Und man hat Lohnanteile einbehalten unter dem Vorwand, dass dieses Geld nach der Rückkehr ausgezahlt werden würde.
Vieles haben Honecker und Machel in dem Abkommen zwischen der DDR und Mosambik geregelt. Wer die Gesundheitsüberprüfung bezahlt, wer die DDR-Ärzte bezahlt, die dafür extra nach Mosambik kommen. Wie die Reisekosten der Arbeitskräfte aufgeteilt werden. Und dass diese einmalig 300 Mark bekommen, damit sie sich in der DDR warme Winterkleidung kaufen können. Außerdem wird vereinbart, bis zu 60% des Lohns werden den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht ausbezahlt, sondern als sogenannte Transferleistung einbehalten. Sie sollen diesen Anteil nach der Rückkehr in die Heimat vom Staat Mosambik bekommen. Als eine Art Startgeld.
In Übereinstimmung mit Artikel 6 des Abkommens bevollmächtigen nachstehende Werktätige den Betrieb, 60% ihres 350 Mark überschreitenden monatlichen Nettoarbeitslohns einzubehalten und auf dem zwischenzeitlich vereinbarten Wege auf die in der Volksrepublik Mosambik eröffneten Konten zu ihren Gunsten zu überweisen.
Auch die Rentenansprüche werden geregelt.
Nach der endgültigen Rückkehr der mosambikanischen Werktätigen in die Volksrepublik Mosambik erhalten sie alle Leistungen der Sozialversicherung entsprechend den Rechtsvorschriften und zulasten der Volksrepublik Mosambik.
Ein Großteil des Geldes kommt bei den sogenannten Mat Germanes aber nie an. Weder der einbehaltene Lohn noch die Rente.
Wir wollen unser Recht, unser Lohn. Deswegen sind wir sauer. Wir haben gearbeitet dort in verschiedenen Betrieben, aber am Ende wir sind zurückgekommen in unser Heimatland, aber wir haben nicht unser Geld zurückbekommen.
Der Lohnanteil geht direkt an das DDR-Finanzministerium. Die Regierung von Mosambik begleicht damit ihre Schulden. Angemessene Renten bekommen die Rückkehrer auch nicht. Mit der Wiedervereinigung hoffen die zurückgekehrten Vertragsarbeiter, dass sie doch noch Geld bekommen. Die Bundesrepublik beschließt einen Schuldenerlass für Mosambik. Davon haben sie aber nichts. Später soll ihnen über Zahlungen für Entwicklungszusammenarbeit geholfen werden. Das Geld versickert aber in Mosambik. Seit gut 30 Jahren demonstrieren deshalb ehemalige Vertragsarbeiter jeden Mittwoch in der Hauptstadt Maputo. Woche für Woche.
Jedes Mittwoch, wir laufen den ganzen Tag, wir singen, wir schimpfen, wir machen alles, aber keine Antwort und wir bekommen nichts von unserer Regierung.
2004 besetzen einige der Mat-Germanes die deutsche Botschaft in Maputo, wollen Druck auf Mosambik ausüben. Vermittlungsversuche des deutschen Botschafters scheitern. Im April dieses Jahres ist die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke im Menschenrechtsausschuss des Bundestags. Sie drängt auf eine Entschädigung. In Maputo demonstrieren die Mat-Germanes weiter.
Zwischen Mosambik und Deutschland Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der damaligen DDR. Und da wollen wir jetzt noch das ein oder andere aus erster Hand erfahren von einem Vertragsarbeiter, nämlich von Salomão Hingumane. Grüß dich, Salomão.
Ja, das bin ich. Hallo.
Hi, grüß dich. Wann war das denn genau, dass du in die DDR gekommen bist?
Das war Ende Oktober 1988.
Also schon wirklich eher Richtung Ende der DDR-Zeit sozusagen.
Ja, genau. Mhm.
Bist dann aber noch in so einem richtigen volkseigenen Betrieb gelandet, ne? In einem DDR-Fleischkombinat, wenn ich das richtig gelesen und gesehen habe.
Ja, genau. Da wusste ich selber nicht, wo ich hingehe.
Ja.
Ich habe nicht gewusst, wo ich genau hinkomme.
Mhm.
Ja, und dann waren wir dort in diesem Wohnheim. Da habe ich mehr erfahren.
Ja, du wurdest in so einem Wohnheim untergebracht, ne? Wie alle Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter.
Genau.
Und ein Fleischkombinat, das ist so eine Art Schlachthof einfach gewesen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, Schlachthof, Zerlegung und so von Fleisch.
Und was genau musstest du denn für Arbeiten da machen? Das waren wahrscheinlich Sachen, die du vorher auch noch nie gemacht hast in deinem Leben, oder?
Ja, ich sollte Fleisch schneiden, auseinanderteilen, auseinander und so, das für Exportation. Aber das hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Da wollte ich lieber Schlosser sein und dann konnte ich irgendwie mal irgendwann mal als Schlosser arbeiten.
Mhm. Lass uns noch mal kurz aber im Fleischkombinat bleiben, weil in der sozialistischen Theorie war das ja so gedacht, dass eben Leute wie du aus den sozialistischen Bruderstaaten, also wie aus Mosambik kommen und dann in der DDR zu Facharbeitern ausgebildet werden, was Richtiges lernen sollen. Ja, war das so bei dir?
Nee, also ich habe leider nichts gelernt, Facharbeit. Ich habe zwar gelernt, wie man diese Betriebe arbeitet, ein bisschen, aber also Facharbeit habe ich nicht gemacht und dann habe ich auch keine Zertifizierung auch und so bekommen.
Mhm. Andere Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter berichten halt, dass sie sich echt so ein bisschen ausgebeutet gefühlt haben, da hingekommen sind und einfache Arbeiten übernehmen sollten. Ging dir das auch so, das Gefühl, oder wie war die Zeit für dich?
Ja, also ich denke auch so, das sind ausgebeutet, weil erstmal, wir haben nichts gelernt, wir müssen nur arbeiten und dann war so, dass auch nicht genug Geld auch bekam und dann 60% vom Gehalt ist nach Mosambik überwiesen worden. Wir sollten dieses Geld bekommen, wenn wir dann zurückkommen, was bis heute eigentlich nicht der Fall ist.
Ja, Salomão, über das Geld reden wir gleich noch und über die Bezahlung. Dieses Heim aber, in das du gekommen bist, da wüsste ich gerne noch was dazu. Wie war das eigentlich? Also war das eins, wo man sich wohlfühlen konnte oder war das eine schlimme Kaschemme, in die euch da gebracht haben?
Ja, ich meine, das ist halt, ich musste mich daran gewöhnen, so praktisch. Also wir hatten keine andere Möglichkeit zu wohnen. Wir wohnten alle dort und dann zwei Leute in einem Zimmer. Privat, ganz privat könnte man auch nicht so sein, ne? Weil man war nie alleine. Also man hat sich vielleicht manchmal sich gefreut, wenn einer ausgezogen ist, solange der nächste nicht gekommen ist, so ja, hatte ich mal privates Zimmer für mich alleine. Ne?
Mhm. Genau. Das war in Berlin alles, ne?
Ja, in Berlin.
Und wie war dieses Ankommen in Berlin und das Leben in dieser neuen Stadt? Die kanntest du ja vorher natürlich irgendwie auch nicht. Hast du dich da wohlgefühlt?
Für mich war komisch. Ich kam hier in, das war Herbst, und dann waren alle Bäume, irgendwie, ich dachte, die Bäume sind alle tot oder sowas. Keine Blätter. Und zwar fand ich nicht so wenig grün zu sehen, weil ich dachte, oh, das ist aber ganz schön komisch. Das war erst mein erster Blick, und dann habe ich überlegt, oh ja, ich soll hier arbeiten hier in dieser Ort, wo diese Stadt, wo alles grau ist, kein blauer Himmel, keine Sonne, und abends war kein Stern zu sehen. Ja, und das war ein bisschen für mich sehr, sehr merkwürdig so.
Und die Menschen, die Leute, mit denen du dann vielleicht gearbeitet hast, denen du so in den Geschäften und auf der Straße begegnet bist, wie bist du mit denen klargekommen?
Ja, also mit denen ich gearbeitet habe, war einfach eine Kommunikation, eine klare Kommunikation. So, Kollege, halt so Arbeit, es ging um Arbeit meistens. Ja. So. Es war so, dass eigentlich keine Freunde hatte, noch deutsche Freunde. Ne? Hm. Hatte ich keine und dann da ging es nur um eine Sache, arbeiten kommen und so.
Du hast gesagt, du hast nicht so richtig deutsche Freunde gefunden. Ich spitze es jetzt mal zu. Hast du andersrum richtig Rassismus und Ausgrenzung erlebt damals schon?
Also, das habe ich nicht gleich sofort, vielleicht habe ich nicht sofort erkannt. Mhm. Weil ich bei mir zu Hause in Mosambik hatte ich auch viele Freunde, auch europäische Freunde auch, mit denen zusammen viel zu tun hatte und so. Es war dieses Rassismus nicht bei mir im Kopf, so, ne? Aber das habe ich schon gemerkt, weil wir schon mit ein paar Leuten, Freunde aus dem Wohnheim zum Restaurant gegangen. Und dann muss man da stehen bleiben, bis man Platz bekommt. Und dann muss erstmal die Deutschen oder die Weißen, die da waren, mussten erstmal Platz bekommen. Und dann waren wir, dann haben wir irgendwo mal auch bekommen. Das war schon ein bisschen komisch, aber irgendwie habe ich erstmal nicht so als ganz wichtig gesehen. Ja, und dann gab es dann zweimal bin ich in eine Disco gegangen, also zu mosambikanischen Freunden haben mich eingeladen, ey, lass uns tanzen gehen. Und dann, ich weiß, irgendwie am Ende gab es Prügerei. Mhm. Und dann ein paar Leute, Mosambikaner mit ein paar Jugendlichen dort, Deutsch, die haben sich geprügelt. Wegen irgendwelcher Mädchen und so, weil der eine hat mit seinen Freunden getanzt oder sowas ähnliches. Ne? Mhm. Wie die Distanz so zwischen diese jungen Leute, Jugendliche und wir, also das war auf jeden Fall zu merken. Mhm. So, ne? Dass man irgendwie eigentlich nicht zusammen gehört. Ja.
Da sind wir ja an einem wichtigen Punkt, Salomao, ne? Also im Grunde, du bist ja 88 gekommen. Und als Vertragsarbeiter wäre ja der Plan gewesen, dass du irgendwann wieder zurückgehst. Aber du bist ja immer noch in Berlin und wohnst immer noch hier bei uns in Deutschland. Also wie ist das denn eigentlich gekommen, dass du dann geblieben bist?
Ich hatte Auswahl. Entweder nach Hause zurück, dann wurde ich 3000 D-Mark bekommen, damit ich nach Hause zurückgehe. Mhm.
Abfindungszahlung sozusagen.
Abfindung. Ich habe für mich gedacht, nee, die 3000 D-Mark kann ich gar nicht viel machen.
Du hast dann in einem Kindergarten gearbeitet, oder?
Ja, und da habe ich da gemerkt, das ist eigentlich gut, da zu arbeiten. Und dann habe ich die Idee gehabt, diese Erzieherausbildung zu machen später. Ne? Und dann habe ich auch dann ein paar Mal gemacht,
Erzieherausbildung. Da kam deine Ausbildung dann doch noch zustande, sozusagen, mit ein bisschen Verspätung.
Ja, mit ein bisschen Verspätung.
Salomao Ngomane bei uns in 1 Stunde History hat uns von seiner Ankunft hier in Deutschland erzählt und seinem Leben hier seitdem. Danke dir, Salomao.
Ja, bitte, sehr gerne.
Also wir hatten ja schon Polen und Ungarn erwähnt, als die ersten beiden Länder, aus denen Vertragsarbeiter kamen, damals dann vor allem wirklich auch schon fertig ausgebildete Arbeiter, aber dann eben Mosambik und Matthias auch ganz wichtig, dann ab 1980 Vietnam. Wir haben ja eben Salomaos Erfahrung mit der DDR-Bevölkerung gehört, aber was gibt es denn da sonst noch so für Berichte?
Naja, also ich sag mal von vornherein, der größte Teil der DDR-Bevölkerung war ausländerfreundlich oder mindestens nicht ausländerfeindlich. Da waren sich die beiden deutschen Staaten, glaube ich, so relativ ähnlich, aber auch in einem anderen Punkt sind sie sich sehr ähnlich gewesen. Denn beiderseits von Mauer und Stacheldraht gab es natürlich auch Rassismus, gab es natürlich auch Ausländerfeindlichkeit und gewalttätigen Rechtsextremismus. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2017, des Historikers Harry Weibel, der listet für die DDR auf rund 9000 neonazistische, rassistische oder antisemitische Gewalttaten.
Und diese Gewalt richtete sich genau gegen wen?
Naja, vor allem erstmal so gegen Einheimische, also Punks zum Beispiel, gegen Oppositionelle, aber eben auch gegen Vertragsarbeiter, vor allem gegen jene, die schwarz waren, aus Afrika oder aus Asien kamen. Ein Beispiel, 1979 wurden zwei Kubaner getötet bei einer Massenschlägerei in einer Disco in Halle an der Saale, obwohl es Zeugen gab. Und die Täter erkannt oder zumindest sehr stark verdächtigt waren, gab es kein Ermittlungsverfahren. weil die SED-Staatsführung wollte derartige Ereignisse unter den Teppich kehren.
Als ich vorhin im Gespräch mit Salomao von Erfahrungen anderer VertragsarbeiterInnen gesprochen habe, was jetzt so die Wohnheime und den Alltag und so angeht und auch das Thema Bezahlung, dann kann ich euch jetzt sagen, wo ich einige dieser anderen Erfahrungen her habe. Ich habe sie nämlich aus einem Comic, einem preisgekrönten Comic, wenn man das dazu sagen darf. Er heißt Magermanes, Thema ist also klar, das Thema unserer Ausgabe heute. Und geschrieben hat diesen Comic die Künstlerin und Autorin Birgit Weyer. Hallo Frau Weyer.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Die Geschichte der Magermanes in Comicform, Frau Weyer, da werden Sie sich was gedacht haben. Bei was aber?
Ja, ich bin über diese Geschichte tatsächlich zufällig gestolpert, weil mein Bruder über 10 Jahre in Mosambik gelebt hat. Und als ich ihn 2007 das erste Mal dort besucht habe, bin ich direkt an einem der ersten Tage angesprochen worden von einem ehemaligen Vertragsarbeiter und wusste als Wessi tatsächlich überhaupt nicht, dass es so viele MosambikanerInnen in der DDR gegeben hat. Ich dachte immer, das wären halt vor allen Dingen ArbeiterInnen aus Vietnam oder Kuba gewesen, aber dass auch aus Afrika, eben aus Angola und Mosambik, Menschen dort gearbeitet haben, das war mir gar nicht klar. Und als ich dann eben weiter recherchiert habe und weitere Gespräche geführt habe, ist mir klar geworden, dass eben auch Löhne nicht gezahlt worden sind. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, das ist ja auch Teil der deutschen Geschichte. Und wie kann das sein, dass so viele Menschen einfach durchs Raster gefallen sind und dass es eben dazu gar nichts oder sehr, sehr wenig gibt. Und deswegen habe ich dieses Buch gemacht, auch wenn ich natürlich selber gar nicht in der DDR sozialisiert worden bin und keine Mosambikanerin bin. Das hat es manchmal so ein bisschen schwierig gemacht, mir selber die Erlaubnis zu geben, dieses Buch zu machen.
Sie erzählen ja im Comic selbst auch, wo die Recherchen praktisch begonnen haben, nämlich in Pemba, ne, auf so einem Markt eigentlich.
Genau, im Norden von Mosambik. Und da eben bin ich das erste Mal angesprochen worden. Und das hat mich eben auch dann im Laufe der Jahre, als ich dann immer mehr Interviews geführt habe, auch gezeigt, dass eben es ganz unterschiedlich war und ist, was die Leute erfahren haben, wo sie auch herkamen und ob und wo sie hin sie auch wieder zurückgegangen sind. Weil eben zum Beispiel im Süden von Mosambik, in Maputo, bis heute die Leute eben protestieren und darauf aufmerksam machen und daran erinnern, dass ihnen Geld zusteht. Und im Norden wiederum, die meisten haben sich da eigentlich eher so in ihr Schicksal ergeben. Die versuchen irgendwie durchzukommen und die haben das abgehakt.
Im Comic erzählen sie uns dann die Geschichten von José Antonio, den alle aber nur Toni nennen, weil José zu schwierig wäre. Dann noch die Geschichte von Basilio und die Geschichte von Annabella. Die drei, wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, Frau Weyer, sind eher sowas wie Collagen von vielen anderen Geschichten, die sie ineinander verdichtet haben, richtig?
Genau, weil ich eben bei den Interviews, die ich geführt habe, festgestellt habe, dass die sich sehr gleichen erstmal, dass eben alle angeworben worden sind, alle haben ihre Sprachkurse gemacht, mussten sich irgendwie mit diesem Land auseinandersetzen und kamen irgendwo hin, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Also von wegen, ich kann mir aussuchen, was ich machen möchte. Das war eben nicht gegeben, zumindest ganz am Anfang noch ein bisschen, aber relativ schnell eben nicht mehr. Und da hatte ich das Gefühl, wenn ich die jetzt alle wirklich eins zu eins wie so einen dokumentarischen Comic abbilde, dann ist das langweilig. Und deswegen habe ich eben diese drei fiktiven Figuren gebaut, die aber tatsächlich komplett alles, was denen passiert ist, irgendeinem Magermane mal passiert. Und ich habe es eben einfach verdichtet.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, da gab es viele Ähnlichkeiten, das Ankommen, die Sprachkurse, die Wohnheime. Ich finde aber, dass die drei Geschichten von José, Basilio und Annabella extrem verschieden sind.
Ja klar, weil es ja natürlich auch sehr viele verschiedene Erfahrungen gab und das ist ja auch schon ganz schön lange her. Also als ich angefangen habe,
Interviews
zu führen,
Thema,
genau,
ne?
Da war, deswegen ist die Erinnerung spielt eben auch so ein großes Thema. Und das waren grob auch diese drei Kategorien mit von Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe. Tatsächlich eben dieses, wie eben José Antonio, ja gut, ist mir passiert, war auch manches schön, muss ich durch mein Leben kommen. Oder eben Basilio, der wütend ist und der das einfach nicht verstehen kann, warum, und der sein Recht haben will. Und eben Annabella, die beschlossen hat, sie will nicht zurück und sie kämpft sich irgendwie in Deutschland weiter durch.
José landet ja am Ende in Pemba im Norden, was Sie vorhin beschrieben haben, wo die Leute sich irgendwie so ein bisschen abgefunden haben damit. Und Basilio in Maputo, wo man vielleicht weiter noch diese Wut in sich hat.
Genau, und das liegt eben auch daran, dass dieses Land, wie die meisten afrikanischen Länder, ja eben auf dem Reißbrett in Europa entstanden sind. Und auch Mosambik ist eben ein Land, was sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel ist die Kolonialsprache Portugiesisch eigentlich die verbindende Sprache mittlerweile, weil José und Basilio könnten sich gar nicht unterhalten, weil die sonst andere Sprachen sprechen. Mhm. Also wirklich komplett andere Religionen, Sprachen im Norden und im Süden haben. Das hängt eben auch damit zusammen. Deswegen habe ich eben auch die drei ProtagonistInnen aus drei verschiedenen Landesteilen kommen lassen, damit auch die jeweils dann wieder gespiegelt werden in dem Comic.
Und in Deutschland, in der DDR, haben sie ja wiederum auch sehr verschiedene Erfahrungen gemacht. Basilio, der irgendwie das Leben so ein bisschen versucht hat zu genießen. José, der vielleicht eher frustriert war davon, dass er nichts gelernt hat, dass es nicht vorwärts ging. Was haben Sie da alles für Erfahrungen so aufgeschnappt?
Ja, zunächst tatsächlich, was bei allen gleich ist, das war schon diese Enttäuschung, dass man einfach irgendwohin zugeteilt worden ist, dass es so wenig Handlungsspielraum gab. Und da hing es dann auch wieder sehr davon ab, wo Leute gelandet sind. Also ich habe auch mit einigen gesprochen, die in kleineren Orten waren, wo es tatsächlich auch von DDR-BürgerInnen so Neugier gab und auch Hilfsangebote, also wo zum Beispiel gerade auch über so Kirchenverbände es möglich war, eben sich weiterzubilden. Also es gibt zum Beispiel einen meiner Interviewpartner, Afonso aus Stuttgart, der hat es geschafft, tatsächlich Ingenieur bei Porsche zu werden nach der Wende. Mhm. Der hat eben schon während seiner Zeit als Arbeiter in der DDR, hat er die mittlere Reife, also 10. Klasse Abschluss nachgemacht und dann Abitur und konnte dann nach der Wende tatsächlich studieren. Und das ist so ein ganz großer, der wurde mir von allen immer unser Professor, der hat es geschafft. So. Mhm. Aber es war hart, da musste man dann eben Hilfe haben.
Und gleichzeitig diese Erfahrungen dann zum Beispiel von Basilio, des Rassismus, der dann auch gerade nach der Wende so langsam in Deutschland wieder stärker wird.
Genau, das war tatsächlich auch eine für mich sehr interessante Fragestellung, weil ich habe alle meine InterviewpartnerInnen gefragt und haben sie Erfahrungen mit Rassismus gemacht und haben unisono alle erstmal gesagt, nein. Mhm. Und das hat mich sehr...
Das hat Salomão im ersten Moment auch gesagt, mit dem wir vorhin gesprochen haben.
Genau. Und das hat mich immer so verwirrt, weil in diesen Erzählungen dann immer kam, naja, und dann gab es eine Schlägerei, weil wir durften nicht in die Disco oder wir sind in irgendeiner Kneipe nicht bedient worden, wo ich dann auch meinte, naja, aber das ist doch Rassismus. Und dann hat eben auch Afonso mir erzählt, als ich ihn in Stuttgart besucht habe und interviewt habe, meinte, naja, wir hatten die Kolonialherrschaft der Portugiesen, die war extrem hart und die war ja gerade erst vorbei. Also das waren ja gerade erst 75, war die Kolonialzeit vorbei und diese Erfahrung als Mensch nicht gleichwertig gesehen zu werden, also überhaupt gar nicht, das war natürlich in der DDR anders, weil man stand gemeinsam am Band, man stand gemeinsam in der Dusche, man saß gemeinsam beim Essen und insofern war das schon nochmal eine andere Qualität. Und was dann aber passierte nach der Wende, das war dann wirklich auch ganz schwer zu ertragen für alle.
Der letzte Satz in Ihrem Comic, Frau Weil, der gehört Annabella und sie sagt, wie alle anderen Immigranten, die sich auf den Weg in ein neues Leben gemacht haben, gehöre ich weder zu dem einen noch zu dem anderen Land. Wir sind alle ohne Bindung, ohne Anker, schwebend zwischen den Kulturen, egal ob wir zurückkehren oder bleiben. Das fand ich als letzten Satz ziemlich ernüchternd.
Naja, es spiegelt das wieder, was in den Interviews mir geschildert worden ist. Und zwar, dass eben auch das Heimkehren ganz bitter war. Also in dem Fall für die Marjamanes doppelt bitter, weil da ja ganze Familien drauf gewartet haben, dass jetzt endlich die Heimkehrer kommen mit den Taschen voller Geld und eben alle mit unterstützen. Weil das Land war ja im Bürgerkrieg bettelarm. Es gab eigentlich überhaupt keine Chance. Und jetzt kommen die endlich aus dem gelobten Land und bringen Geld und Perspektive mit. Und dann hatten die kein Geld. Und die meisten Familien und Angehörige haben das nicht geglaubt. Die haben sich gedacht, naja, die haben sich einen schönen Lenz gemacht und jetzt kommen sie zurück und haben nichts mehr dabei. Ihr seid selber Weiße geworden. Ihr habt verlernt, was es heißt, solidarisch zu sein und für die Familie euch zu kümmern, um die Familie zu kümmern. Und die sind auch unglaublich frustriert und unglaublich alleine gewesen in dieser alten Heimat, weil plötzlich, sie konnten ja auch ihre Erfahrungen gar nicht teilen. Und das ist sehr bitter gewesen für alle oder die meisten.
Der Satz kommt von Annabella, obwohl die doch eigentlich selbst eine wahnsinnige Geschichte erlebt hat. Also irgendeine ihrer Gesprächspartnerinnen, die da in Annabella dann im Comic auftaucht, weil sie am Ende sich so einen ganz großen Traum erfüllt, in Deutschland Ärztin wird, so wie ihr Vater mal Arzt war in Mosambik und eine eigene Praxis betreibt.
Ja, und trotzdem ist sie natürlich immer Rassismus ausgesetzt. Also es ist immer dieser Blick auf das andere und immer wieder und immer wieder. Und es hört einfach nicht auf. Und es ist natürlich auch eine Sehnsucht nach der Familie, die aber ja in dem Fall im Bürgerkrieg umgekommen ist, und auch nach diesem Ort, den es nicht mehr gibt und der einem auch fremd geworden ist. Also ich glaube, diese Zerrissenheit, die lässt sich sehr schwer kaschieren oder die bleibt einfach.
Und lässt sich sehr schwer verstehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat.
Ja, vielleicht.
Birgit Weihe, Comic-Autorin, übrigens auch studierte Historikerin nebenbei. Matt Germanes heißt ihr sehr, sehr guter Comic, den ich euch sehr empfehlen würde. Ihr habt sie gerade gehört in 1 Stunde History. Danke, Frau Weihe.
Ja, vielen Dank.
Wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, wie und warum die Vertragsarbeiter überhaupt nach Deutschland gekommen sind, dann kann man das ja eben nicht ohne die DDR denken. Also eben nicht ohne den Staat, der dann 1989 ein Ende findet. Und Matthias, deshalb enden eben auch diese Arbeitsverträge der Vertragsarbeiter 1989. Und der allergrößte Teil, oder spätestens 90 muss man genauerweise sagen, und der allergrößte Teil ging wieder zurück in die Heimatstaaten. Warum eigentlich? Also Salomão, den wir vorhin gehört haben, der hat es ja anders gemacht. Warum sind so viele zurückgegangen?
Ja, die wurden einfach regelrecht ausgewiesen, weil ihr Vertragsgegenstand sozusagen endete. Und sie sind aber auch vor rassistischen Angriffen geflohen. Ein Beispiel, Hoyerswerda im September 1991, das wird der ein oder andere noch wissen. Da gab es ein Wohnheim von Vertragsarbeitern, unter anderem eben aus Mosambik, die in der Lausitzer Braunkohle AG gearbeitet haben. Und dort gab es halt rassistische Ausfälle, davor sind sie geflohen. Bei ihrer Rückkehr übrigens nach Mosambik hat es auch nicht viel Sympathie gegeben. Die Vertragsarbeiter hätten sich vor dem Bürgerkrieg gedrückt, hieß es dann. Und wenn sie in der DDR verblieben sind, dann waren sie unbeliebt bei den DDR-Bürgern, weil sie sich sehr oft für Sonderschichten gemeldet haben oder eben auch zur Normerfüllung beigetragen haben.
Die Rückkehr nach Mosambik muss ja irre schwer gewesen sein, nach dem, was wir gerade von Frau Weihe gehört haben.
Ja, das war sowas mit gemischten Gefühlen, würde ich mal sagen. Sie waren einerseits die Germans, die dort Geld verdient hatten und eine gute Ausbildung bekommen haben, jedenfalls teilweise. Aber ein Teil des Geldes war eben nicht da in Mosambik. Es war direkt nach Mosambik überwiesen worden. Es sollte Rente sein, es sollte Geld für einen Wiedereinstieg in die mosambikanische Gesellschaft sein. Aber von der Frelimo-Regierung wurde das Geld anders verwendet. Der andere Teil, der in der DDR an die Vertragsarbeiter ausgezahlt worden ist, der braucht sich natürlich hier zum Lebensunterhalt. Also es war kein leichter Anfang und muss sagen, viele kämpfen bis zum heutigen Tage um ihr Geld.
Kein leichter Anfang für die Mosambikanerinnen und Mosambikaner dann zurück in ihre Heimat. Aber wie ging's weiter? Wir wollen noch ein bisschen was über die Situation der Matt Germanes im heutigen Mosambik erfahren. Das machen wir mit Jana Gent, unserer Korrespondentin für das südliche Afrika. Hallo Jana.
Hallo, gen Norden.
Wir haben vorhin schon gehört, dass es denjenigen, die eben zurückgekommen sind nach Mosambik, nicht unbedingt leicht fiel, wieder Fuß zu fassen. Was wäre da so dein Eindruck?
Ja, das ist ja tatsächlich auch so. Also als sie zurückkamen nach mehreren Jahren in der DDR und als sie dann das wiedervereinigte Deutschland verlassen mussten, dann sich wieder einzufügen, wenn man viele Jahre weg war, das ist tatsächlich ziemlich schwierig gewesen, weil die da jetzt nicht mit offenen Armen empfangen wurden. Und man muss sich ja auch klar machen, die sind ja nach Mosambik zurückgekommen, als der Bürgerkrieg, der dort herrschte, noch nicht offiziell beendet war. Also der ging ja erst 1992 zu Ende. Und dann kamen die halt wirklich in ein Land, in dem sie sich so ein bisschen fremd fühlten, auch wenn sie da natürlich in ihre offizielle Heimat zurückkamen. Aber das war tatsächlich nicht einfach für sie. Und wenn man jetzt mal heute zurückschaut, ich meine, wir haben 2023 und die Geschichten, die man von denen dann hört und die man weiß, die sind auch nicht wirklich schön. Also es sind keine Erfolgsgeschichten, die da an die große Glocke gehängt werden. Und das ist dann wirklich irgendwie eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte.
Dieses Label Matt Germanes wurde ihnen ja praktisch auch als Schimpfwort angehaftet, angeklebt, verliehen.
Ja, das ist so. Das geht dann zurück. Also, dass die Leute dann sagen, Matt Germanes, das heißt dann quasi so Made in Germany. Also, dass sie sich da dann irgendwie aufgebaut haben. Aber wenn man dann irgendwie mit denen dann spricht und wenn man von denen was hört, dann ist das ja wirklich so, dass die dann sagen, sie müssen sich immer mit kleinen Jobs irgendwie über Wasser halten. Es gibt Leute, die bis heute arbeitslos sind, also wirklich nie einen Job gefunden haben. Und es gibt dann welche, die quasi Telefonreparaturen machen oder Taxifahrer sind. sind oder Kleinfarmer sind. Aber man kennt eben auch diese schrecklichen Geschichten, wo dann Leute Alkoholiker wurden, weil sie einfach, wenn sie sich zum Beispiel auf staatlichen, öffentlichen Jobs beworben haben, immer direkt abgelehnt wurden. Also sie wirklich irgendwie diskriminiert und marginalisiert fühlten und dann wirklich immer so runtergefallen sind in der Gesellschaft. Also ich glaube, das kann man dann tatsächlich so sagen, dass sie im Grunde in Mosambik Außenseiter sind.
Wenn sie Außenseiter sind, was heißt das denn aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft in Mosambik? Also warum haben sie dieses Label Madjamanes überhaupt bekommen? Wie schaut die Mehrheitsgesellschaft auf diese Rückkehrer?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man sich, glaube ich, mal mit den Zahlen dann beschäftigen muss. Es gibt gar keine offiziellen Zahlen von den Madjamanes. Das heißt immer so, es waren 15.000 bis 20.000 Mosambikaner, die in der DDR dann gearbeitet haben. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass es aber 31 Millionen Einwohner in Mosambik gibt, dann kann man sich mal vorstellen, dass es wirklich eine extreme Minderheit ist von diesen Madjamanes. Und es gab dann auch in dieser Gesellschaft so ein bisschen Neid. Ne? Wenn die zurückkamen, dass man dann gesagt hat, ja, aber du hast ja quasi in Saus und Braus gelebt und du hattest ja irgendwie ein schönes Leben in einer anderen Gesellschaft, während hier der Bürgerkrieg tobte und wir irgendwie einfach ein schreckliches Leben hatten, ja, und du hast dann irgendwie was Schönes gehabt und ja, immer gut zu essen und musstest nie hungern und hast irgendwie in einer schönen Wohnung gelebt, wie auch immer. Also das waren tatsächlich so diese Gefühle, die dann auch bei vielen, vielen Menschen in Mosambik vorherrschten. Klar, die Familien haben sich dann gefreut, wenn die wiederkamen, aber das ist es dann eben auch. Und Mosambik, das muss man sich ja vorstellen, ist ein bettelarmes Land. Also da gibt es nicht viel Geld und da gibt es auch nicht viele tolle Jobs, wo man gut bezahlt wird. Das ist ja eines der Entwicklungsländer, die wirklich ganz, ganz, ganz arm sind. Also sprich, da geht es um jeden Groschen, wenn man das mal so sagen darf. Und die Rückkehrer, die dann aus der DDR oder aus dem wiedervereinigten Deutschland halt zurückkamen, die wurden dann nicht mit offenen Armen empfangen. Und bis heute ist das eben auch noch so.
Mhm. Die Madjamanes haben das dann aber ja auch so ein bisschen umgedeutet, das Ganze, dieses Logo quasi dann mit Stolz getragen und sind unter diesem Namen auf die Straßen gegangen, um wegen der ausgebliebenen Gehälter zu protestieren. Ist das immer noch so? Also sehen wir die immer noch regelmäßig auf den Straßen?
Ja, also das tut man tatsächlich, dass die wirklich immer noch auf die Straßen gehen, jeden Mittwoch und egal in welchen Städten, also am meisten natürlich in der Hauptstadt Maputo, aber egal ob man in Beira ist oder in Tete oder Pemba oder Chamboyo oder Lichinga, also um so ein paar Städtenamen zu nennen, in denen ich schon unterwegs war. Ja, mittwochs gehen die auf die Straße und die haben dann so Deutschlandfahnen in der Hand und richten sich dann tatsächlich einfach an die Öffentlichkeit, aber viel Öffentlichkeit kriegen sie nicht, das muss man sagen, weil das ja nicht einfach viele Menschen sind. Es ist ja nicht so, als wären dann irgendwie 20.000 Menschen auf einmal auf der Straße, sondern es sind ja immer nur so Einzelne, die dann quasi mit den Fähnchen unterwegs sind und das gibt dann keine große Aufmerksamkeit, aber und das muss man ja wirklich ihnen lassen, ne? Die haben einen langen Atem und das muss man respektieren, dass sie einfach nicht aufgeben und immer, immer, immer weitermachen bis heute und wirklich jeden Mittwoch da auf die Straße gehen für so ein paar Stündchen und die Fahnen schwenken. Also sie geben nicht auf und sie lassen sich nicht unterkriegen, aber eben bisher ohne Erfolg.
Wir haben vorhin von Salomão, einem Vertragsarbeiter eben von damals, eben auch gehört, dass 60% seines Gelds ja immer nach Mosambik gegangen sind und er das nie gesehen hat. Gibt es denn in Mosambik aber heute irgendwen, der noch versucht herauszufinden, was aus diesen Geldern geworden ist? Oder sagt man da einfach, ja, das ist irgendwie in den Wirren des Bürgerkriegs verloren gegangen und tschüss?
Es ist tatsächlich so ein bisschen so, wie du das sagst, muss ich tatsächlich sagen, ja, weil natürlich die Mosambikaner, die zurückkamen, die wollen natürlich gern ihr Geld sehen. Aber es gibt keine Institution, es gibt keine Organisation, die sich da jetzt für sie verkämpft. Also die haben tatsächlich keine große Lobby, scheint es. Also so, dass jemand sich für sie einsetzt und nachfragt, weder in Deutschland noch in Mosambik. Es ist ja wirklich so, dass jetzt der, mit dem du gerade gesprochen hast, nicht der Einzige ist, sondern das sagen alle anderen auch, dass sie immer nur ein Drittel ihres Gehalts bekommen haben und ihnen wurde damals gesagt, als sie in der DDR waren, nee, die zwei Drittel deines Geldes, die gehen nach Mosambik an die Regierung, das wirst du alles zurückkriegen, wenn du nach Mosambik kommst. Aber genau das ist eben nicht passiert. Und man weiß auch nicht, ob diese Gelder überhaupt geflossen sind. Man weiß nicht, wo, wenn sie geflossen sind, sie jetzt sind, ob die vielleicht schon längst ausgegeben sind oder ob sie wirklich noch irgendwo stecken. Das ist wirklich nicht nachzuvollziehen und es gibt auch niemanden, der da jetzt wirklich irgendwie tatsächlich mal nachhakt und einfach mal die Regierung fragt, ey, in Maputo, ja, wo ist denn jetzt das Geld? Die Individualisten, und das muss man ja so sagen, die versuchen das, ja, aber sie haben einfach nicht die Macht, da dann wirklich mal Auskunft zu kriegen.
Wenn wir von Macht sprechen, verrückt ist ja eigentlich, dass die Frelimo in Mosambik immer noch an der Macht ist, also die Partei, die damals auch diese Vertragsarbeiter-Deals ausgehandelt hat.
Ja, das stimmt. Und das ist jetzt wirklich, wenn man das mal zurückrechnet, schon viele, viele Jahrzehnte so, ja, die tatsächlich immer noch dabei ist. Und man weiß in Mosambik halt wirklich auch nie so genau, worauf man sich verlassen kann. Das muss man ja ehrlich sagen. Also es gibt immer noch Vorwürfe, dass es auch mal Korruption gibt. Und es gibt auch verschiedene andere Vorwürfe gegen die Frelimo. Und es gibt auch Oppositionsparteien, die dann irgendwie immer noch so ein bisschen versuchen, da dann was rumzurücken. Aber es scheint einfach nicht zu klappen. Also in Mosambik, und wenn man da unterwegs ist und wenn man mit Menschen spricht, dann sagen die ja auch immer, unser größter Wunsch ist einfach, dass wir Frieden haben. Frieden, 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 und dass es hier ruhig bleibt. Also der Bürgerkrieg, der wirkt tatsächlich auch bis heute noch nach. Und die Leute und gerade junge Menschen, die sind einfach glücklich darüber, dass es Frieden ist und dass es Frieden gibt an der Tagesordnung. Und die denken tatsächlich überhaupt nicht über Majamanes nach. Also das ist nicht im Vordergrund, sondern der größte Wunsch von Mosambikanern und Mosambikanerinnen, wenn man mit denen heute redet, ist wirklich immer nur Frieden. Und ich glaube, deshalb ist auch die Frelimo immer noch an der Macht, weil man ihnen halt zuschreibt, dass sie den Frieden ausgehandelt haben.
Eine Sache noch, Jana, bei den Majamanes, mit denen du vielleicht auch schon so in Kontakt gekommen bist, wenn sie sich zum Teil in Mosambik so fremd und unwohl fühlen, gibt es denn noch irgendwelche Verbindungen, Gefühle oder Kontakte zu Deutschland, oder ist das auch ein abgehaktes Kapitel?
Ja, das kommt auch ganz drauf an, mit wem man redet. Also es gibt so einzelne Fälle, die haben wirklich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Und es gibt aber auch andere, die haben noch Kontakt. Und das natürlich auch, weil sie Familien haben. Wenn man sich vorstellt, die kamen blutjung in die DDR. Also die kamen teilweise als später Teenager kamen die in die DDR. Und die haben sich da teilweise verliebt. Und es gibt da ganz tragische Geschichten von jungen Frauen, die schwanger wurden und die dann dazu wirklich gedrängt wurden, abzutreiben oder ihre Kinder zu adoptieren. Freizugeben. Also solche Geschichten gibt es, aber auch junge Männer, die dann kamen und die dann vielleicht Kinder hatten. Also ich kenne jemanden, der hat dann wirklich zwei Söhne zurücklassen müssen, weil er dann wieder zurückgeschickt wurde nach Mosambik, aber seine Kinder blieben eben da. Der hat dann, weil er immer noch jung war, in Mosambik dann auch noch eine andere Familie gegründet. Also der hat im Grunde zwei Familien und der steht dann auch mit der Familie, die er in der DDR hatte, mit den Kindern immer noch in Kontakt, auch mit der Frau, aber eben hin und wieder. Das hat sich völlig entfremdet. Und von ihm habe ich gehört, der hat seine Kinder dann seit 1990 eben auch nicht mehr gesehen. Der ist ja inzwischen Großvater, aber er kennt diese Menschen überhaupt nicht, ja, weil die in Deutschland leben und er in Mosambik und er eben auch überhaupt nicht das Geld hat, nach Deutschland zu fliegen. Also das ist schon wirklich völlig verrückt und das sind wirklich tragische Geschichten, die man da hört.
Die Majamanes und Mosambik heute im Jahr 2023. Jana Gent hat uns berichtet. Danke dir, Jana.
Sehr gerne.
Eine Sache, Matthias, würde ich jetzt gern zum Ende nochmal aufgreifen, weil wir sie zwischendurch immer mal wieder erwähnt haben und weil wir dann eben auch sehen, wie sich Geschichte mit uns und in uns fortsetzt. Ne? Denn die Frauen und Männer, die als VertragsarbeiterInnen nach Deutschland kamen, wurden hier teilweise ja auch Eltern, ne? Bekamen miteinander Kinder oder eben auch mit Menschen von hier. Und diese Kinder haben natürlich auch irgendwie diese Geschichte des Vertragsarbeitertums zu tragen.
Ja, sie sind sozusagen doppelt benachteiligt. Es waren rund 7000 Kinder. Sie waren nach 1990 in der DDR nicht gut angesehen und die meisten gingen dann auch mit ihren Müttern zurück nach Mosambik. Aber viele von ihnen kannten ihre Väter überhaupt nicht und sie haben sie bis heute auch gar nicht kennengelernt. Das mag für viele persönliche Beweggründe gegeben haben, warum das so ist, aber die Kinder hatten damit ein wirklich lebenslanges Problem und sie sind in einer anderen Welt geboren worden, nämlich in der DDR, und wurden nun in Mosambik großgezogen. Und daraus ist auch diese Wortschöpfung zu verstehen, Mad Germanes, also Made in Germany, oder Mad Germans, also verrückte Deutsche. Das ist ein Los, das sie ihr Leben lang tragen werden müssen.
Danke dir, Matthias, für heute, für eine Stunde History, in der wir uns ja auch wieder so ein bisschen in Ost-West- und Nachkriegsgeschichte rumgetrieben haben. Und da bleiben wir nächste Woche auch nochmal und gehen an einen Punkt, an dem es schon völlig klar war, dass diese Welt nach dem Zweiten Weltkrieg trotzdem keine friedliche bleiben sollte, trotz der Erfahrung eben dieses Weltkriegs. Wir gehen nach 1953 ans Ende des Koreakriegs. Ich bin Markus Dichmann und sag danke. Ciao, bis nächste Woche.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.